Prozessverlauf ist erstmal sehr, sehr langwierig. Das haben die meisten Prozesse hier so an sich. Erstmal muss man sagen, es ist, glaube ich, der Rekordprozess absolut, denn es geht um ein Verbrechen im Jahr 1944 oder um mehrere Verbrechen im Jahr 1944, und insofern sind also reichlich Jahre vergangen, bevor die wahrscheinlichen Täter eben vor Gericht geholt worden sind. Erstmal, das ist also schon mal eine ganz große Katastrophe, dass dieser Prozess so spät stattfindet. Dafür gibt es natürlich Gründe, dafür gibt es politische Gründe. Es gibt Täterschutz seit Jahrzehnten, was Nazi-Kriegsverbrechen angeht. Und deswegen hat es eben so lange gedauert. Und seit 2005 wird ermittelt zu diesen Tätern, sagen wir mal. Es geht nicht um ein einzelnes Kriegsverbrechen, sondern es geht um Angehörige einer speziellen Division, der Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring, die eine Panzerdivision war, auch wenn sie formal der deutschen Luftwaffe zugeordnet war und eben dem Hermann Göring in Anführungsstrichen gewidmet war. Die ist mehrfach eingesetzt worden als Spezialisten sozusagen, die ihr Mörderhandwerk gut konnten, um Rachemaßnahmen durchzuführen. Und zwar reden wir da in dem Bereich Ende März, Anfang April, Mai 1944, hier im Apennin zwischen der Toskana und der Emilia. Aber eben leider, insgesamt sind es jetzt 10 noch Angeklagte. Es waren vor mehreren Jahren, als die Ermittlungsverfahren losgingen, 14. Einige sind aufgrund des hohen Alters jetzt eben verstorben. Und nach werden eben die verschiedenen Momente eines normalen Verfahrens abgespult, und wir gehen jetzt endlich in die Schlussphase, und im Juni gibt es wahrscheinlich ein Urteil.
Du hast angesprochen, und eine Frage, die sich natürlich sofort aufdrängt: Wir schreiben das Jahr 2011, und es finden jetzt Prozesse statt, die Dinge betreffen, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind. Man fragt sich natürlich, wie es dazu kommen konnte, dass es so ein langer Zeitverzug oder so eine lange Periode dazwischen liegt. Du hast schon angedeutet, es gab politische Gründe. Es gab einen ganz entscheidenden Grund oder einen wichtigen Grund, was die Indizien betrifft, ist ja, dass über viele, viele Jahre hinweg bestimmte Indizien oder Papiere zu den Verbrechen, die im Zweiten Weltkrieg verübt wurden, also die Massaker, die auch stattfanden in Italien, insbesondere an den Partisanen und an Norditalien lebenden Bürgern, dass diese Dokumente unter Verschluss gehalten wurden in einem sogenannten Armadio della Vergogna, also in einem Schrank der Schande, wie es in Italien heißt, der offiziellen Verlautbarung nach mit dem Rücken an einer Wand gestanden haben soll, mit der Öffnung an der Wand gestanden haben soll und unter Verschluss gehalten. Kannst du uns vielleicht Näheres dazu erzählen und wie es dazu kam, dass diese Dokumente dann doch veröffentlicht wurden, beziehungsweise wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Italien oder die italienische Verwaltung oder Behörden diese Dokumente überhaupt zurückgehalten haben?
Ja, das ist eine, finde ich, sehr interessante Geschichte, und ist auch ein Grund dafür, dass ich denke, dass diese Prozesse auch mit so großer Verspätung in jedem Fall sehr wichtig sind, dass es sehr wichtig ist, diese Prozesse zu führen. Es gibt natürlich wie immer mehrere Gründe, es gibt nicht nur einen Grund, aber ich versuche das mal so ein bisschen hier abzuspulen chronologisch. Ich brauche euch nicht zu erzählen und euren Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich, was die deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg angestellt haben, und ihr könnt euch insofern vorstellen, dass es hier um zahlreiche Verbrechen geht. Eine Korrektur: es geht im Regelfall nicht um die Tötung von Kombattanten, wie zum Beispiel Partisanen, sondern ausschließlich um nicht bewaffnete Zivilisten, die an keinerlei Kampfhandlungen beteiligt waren. Im Regelfall geht es dazu dann auch noch um gemeinschaftlichen Mord, es geht um mehrfach wiederholten Mord aus niedrigen Beweggründen, eben verschiedene Tatsachen, die aus Totschlag eben Mord machen, der nicht verjährt, und insofern nach wie vor, wenn nun Täter ausgemacht worden sind, verfolgt werden muss. Und eben nicht, im Gegensatz wie zum Beispiel zum Totschlag verjähren kann. Wie kommt es dazu, dass das erst jetzt ist? Das keine bösartige Unterstellung, sondern es geht einfach leider um die Wiederbewaffnung Deutschlands oder Westdeutschlands im ersten Nachkriegsjahren, in den 50er Jahren. Es geht um den Beitritt der NATO und es gibt ganz offizielle, inzwischen kann man die nachlesen, Briefwechsel zwischen italienischen Ministern, die sich gegenseitig auffordern, doch ein bisschen langsamer zu machen mit den Ermittlungen, da man nicht den Deutschen, die so viele innenpolitische Schwierigkeiten mit der Wiederbewaffnung haben, noch zusätzliche Steine in den Weg legen möchte. Und insofern verschwinden 1960 sämtliche Ermittlungsunterlagen. Das ist also unglaublich, das sind hunderte und hunderte von Akten. Das sind Ermittlungsakten aus der Nachkriegszeit von alliierten Behörden und von italienischen Polizeibehörden. Und die verschwinden im Keller der Militärgerichtsbarkeit in Rom. Und da gibt es also jetzt das, was man heute den Schrank der Schande nennt. Der stand natürlich nicht mit den Schranktüren zur Wand oder zumindest nicht immer. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum er stand. Aber jedenfalls sind aus diesem Schrank ungefähr 1000 Akten verschwunden. Der Schrank stand nicht jahrzehntelang falsch rum und niemand wusste, dass es den gab. Sondern all die Akten, wo es keine präzise Tätervermutung gab, sind abgearbeitet worden. Nur die Akten, wo es Vor- und Nachname gab, Zuordnung zu einer speziellen Einheit, die sind rein zufällig alle im Keller geblieben. Und insofern, wenn da über 1000 Akten rausgekommen sind, glaube ich nicht, dass der die ganze Zeit falsch rum zur Wand gestanden hat. Wiedergefunden wurde er dann Anfang der 90er, 1994, von dem Staatsanwalt Intellisano in Rom. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, gegen Erich Priebke, der in Rom für die deutschen Nazis gearbeitet hat und an einem großen Kriegsverbrechen beteiligt war, wurde ein Prozess gemacht, der ist in Argentinien gefunden worden.
In den Ardiatischen Höhlen, meintest du, ja. Das Massaker in den Ardiatischen Höhlen da bei Rom.
Genau. Und der Priebke, der war halt nicht nach Deutschland gegangen, um sich zu verstecken, dann wäre er sicherer gewesen, sondern leider nach Südamerika und die haben den ausgeliefert, im Gegensatz zu Deutschland, was das ja niemals macht. Und insofern ist dem Priebke 96 der Prozess gemacht worden. Und in dem Zusammenhang hat eben junge Staatsanwälte eben diese ganzen Akten gefunden und die werden nun langsam mit ganz schwachen Mitteln, der italienische Staat hängt sich da nicht besonders rein, aufgearbeitet. Und da gibt es ein paar Staatsanwälte, die sich da eben Lorbeeren verdient haben, die sich da also wirklich reingehängt haben, die, denke ich, an ihren Job glauben und versuchen, Nazi-Kriegsverbrechen aufzuarbeiten. Und insofern eben, auch wenn sie nur ganz wenig Mittel, ganz wenig Mitarbeiter haben, nach und nach versuchen, die Großen wenigstens abzuarbeiten. Ihr kennt vielleicht die Namen Marzabotto oder Sant'Anna di Stazzema. Das sind Verfahren, die in den letzten Jahren gewesen sind. 2005 bzw. 2007 wurden da Urteile ausgesprochen. Und jetzt geht es eben um mehrere Verbrechen in mehreren Orten im Apennin, Frühling 44, gegen Angehörige der Hermann-Göring-Division.
Das sind ja, wie wir ja schon ein paar Mal festgestellt haben, Dinge, die sehr, sehr lang zurückliegen, die allerdings aber durchaus auch ein Begriff in Italien sind. Also Marzabotto durchaus ein Begriff, der auch ja kulturell schon Niederschlagung findet. Es gibt einen Pasolini-Film, wo Marzabotto gleich am Anfang irgendwie erwähnt wird oder die Handlung dorthin verlegt wird. Salò nennt er sich. Sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist es ein Thema und ist es bekannt und bewusst. Wie wird denn dieser Prozess oder die Prozesse, die gerade in Verona stattfinden, wie werden die medial rezipiert? Findet das irgendwie Öffentlichkeit in Italien? Und daran anschließend vielleicht sogar die Frage, ob es irgendwie Positionierungen seitens von Politikern gibt, weil es ist ja durchaus eine Form der Aufarbeitung, die auch die innenpolitischen Geschicke bzw. die zwischenpolitischen Geschicke zwischen Deutschland und Italien irgendwie tangieren.
Ja, also es ist alles sehr peinlich, finde ich, und deswegen halten sich die meisten Leute auch da raus. Es gibt sehr wenig Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit entsteht kaum und Politiker bleiben ganz weit, weit weg. Jedenfalls Landes- oder Bundespolitiker. Die Lokalpolitiker sind natürlich immer an den Seiten der Opfer. Tut mir leid, dass ich immer so lange Antworten euch dahin platziere, aber ich muss noch mal weiter ausholen.
Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben
Also natürlich geht es um eine Gerichtsverhandlung, es geht um einen Prozess und die Leute, die dort am Gericht arbeiten, werden natürlich sagen, es geht darum, individuelle, strafrechtlich relevante Verbrechen festzumachen. Und das ist natürlich auch erstmal der Ausgangspunkt. Mein Ausgangspunkt ist natürlich auch ein zweiter, nämlich der gesamtgesellschaftliche. Ich denke, es ist sehr wichtig, auch um Leuten näher zu bringen, was hier in der Nachkriegszeit für ein Klima geherrscht hat, in Deutschland, in Italien, innerhalb der NATO-Länder. Auch deswegen ist es ganz wichtig, diese Prozesse zu machen, um zu zeigen eben, dass zum Beispiel der italienische Staat jahrzehntelang Verbrechen gegen Tausende und Tausende und Tausende von Bürgern und Bürgerinnen verschleiert hat, Täterschutz begangen hat, dass das wichtiger war, dieser Täterschutz, als die Gerechtigkeit. Aus politischen Gründen. Aus NATO-politischen Gründen. Insofern denke ich, gibt es viele Gründe, weshalb diese Prozesse wichtig sind und weshalb heute die keiner besonders besucht und weshalb niemand da besonders daran interessiert ist, der heutigen Politiker. Außerdem hat natürlich Italien nicht nur Deutschland einen Gefallen getan, sondern als Retourkutsche wurden auch die italienischen Kriegsverbrechen, die sie bis 1943 gemeinsam mit den Deutschen gemacht haben, nicht verfolgt. Also in Albanien, in Griechenland, in Nordafrika, in Jugoslawien ganz besonders. Vor der deutschen Besatzung Mittel- und Norditaliens waren die beiden Länder ja gemeinsam aktiv im Zweiten Weltkrieg und da sind erhebliche Kriegsverbrechen begangen worden. Da ist niemand auch von italienischer Seite in diese Länder ausgeliefert worden und es hat nie in Italien Prozesse gegen die italienischen Kriegsverbrechen gegeben. Das ist sicherlich auch ein großes Manko. Und das ist eines der Gründe, weshalb die Politik sich da sehr zurückhält. Wo sich die Politik überhaupt nicht zurückhält, ist allerdings im auf die Bremse treten. Denn es geht, wie gesagt, um Prozesse, die in den letzten Jahren gelaufen sind. Dieses ist jetzt wahrscheinlich der letzte in dieser Größenordnung. Wir reden hier also von Prozessen mit 10 Angeklagten, der seit 2 Jahren läuft, wo es allerdings als Nebenkläger Hunderte und Hunderte von Familienangehörigen präsent sind, die Dutzende von Rechtsanwälten geschickt haben. Als Nebenkläger sind außerdem das Bundesland, die Region Emilia-Romagna, die Region Toskana, viele Provinzverwaltungen, viele lokale Dorf- und Gemeindeverwaltungen in diesem Prozess drin. Und außerdem ist auch die Bundesrepublik Deutschland mit aufgerufen, Schadenersatz zu zahlen. Das ist das eigentliche große Problem, weshalb das vielleicht auch in Deutschland nochmal durch die Presse gehen wird. Es geht also darum, dass inzwischen auch in zurückliegenden Verfahren, wo es um Kriegs- und Menschheitsverbrechen geht, Ansprüche gegen deutsches Staatseigentum, um eben Entschädigungsurteile, die rechtskräftig sind, durchzuführen. Ansprüche auf deutsches Staatseigentum durchgesetzt werden sollte. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das will natürlich der deutsche Staat überhaupt nicht. Der deutsche Staat ist zwar einverstanden damit, dass in Italien deutsche Kriegsverbrecher verurteilt werden. Ausgeliefert werden sie dann nicht, wie du schon eben gesagt hast. Die vermutlichen Täter sind nicht im Gericht präsent, sondern nur ihre Verteidiger. Aber es geht eben auch um Entschädigungszahlungen. Und da gibt es inzwischen eben ein großes Problem, denn es sind erhebliche Summen. Und es geht nicht nur um die Vergangenheit, es geht auch um die Kriege jetzt, es geht auch um die Kriege, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geführt werden. Denn es geht darum, ob die Staaten immun sind oder ob jeder einzelne Bürger, Bürgerin Schadenersatz einklagen kann. Und das möchte natürlich keiner der Staaten, die in den nächsten Jahrzehnten Kriege führen werden. Und insofern gibt es seit ein paar Jahren in Den Haag eine Klage, die einliegt. Und da warten wir darauf, dass darüber entschieden wird. Am Internationalen Gerichtshof in Den Haag möchte Deutschland sämtliche gültigen italienischen Urteile ausradieren, weil eben in diesen Urteilen der letzten Jahre auch Entschädigungszahlen festgelegt worden sind. Das ist in Italien durch alle Instanzen und Deutschland weigert sich.
Also gehst du davon aus, dass auch dieser Prozess in dieser Hinsicht Präzedenzfallwirkung haben kann?
Das könnte sein. Also es ist so, dass es hat mehrere Prozesse gegeben. Es gab in mehreren Prozessen Verurteilungen lebenslänglich. Ich glaube, insgesamt 35 Täter sind als solche zu lebenslänglich verurteilt worden in den Prozessen der letzten Jahre. Hier in Italien gegen deutsche oder österreichische Wehrmachts- oder SS-Soldaten. Und in einigen Prozessen gab es eben auch die Entschädigungszahlungen, die angewiesen worden sind in diesen Urteilen. Die, wie gesagt, nicht gezahlt worden sind. Da geht es auch um einen Fall in Griechenland, um einen sehr wichtigen Fall eines Massakers in dem Ort Distomo, Dort gibt es auch in Deutschland einen sehr aktiven Arbeitskreis Distomo, der sich da eingesetzt hat und eben auch dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel deutsches Eigentum erst in Griechenland und dann in Italien beschlagnahmt worden ist. Goethe-Institute und ähnliche Einrichtungen. Und da sind natürlich die Deutschen ungemütlich geworden und haben auf diplomatischem Druckweg dafür gesorgt, dass das Ganze erstmal ausgesetzt worden ist. Denn gezahlt werden soll nicht. Und haben sich auf höchster Ebene Angela Merkel und Silvio Berlusconi getroffen, 2008, und haben abgesprochen, eben, dass beim Internationalen Gerichtshof Deutschland eben diesen Einspruch einlegt. Das ist ein Gerichtshof, wo nur Staaten untereinander verhandeln, da kann also nicht der einzelne Bürger intervenieren. Und wenn jetzt hier wieder ein Urteil kommt, in Verona im Juni 2011, das wiederum bestätigt, dass Deutschland zahlen soll, dann ist das erste Mal, seitdem in Den Haag dieses Verfahren anhängig ist. Insofern könnte das dann nochmal Druck ausüben. Die armen Leute, die armen Richter am IGH in Den Haag wissen, glaube ich, nicht so richtig, was sie entscheiden sollen. Denn natürlich wollen sie alle die Nazi-Verbrechen verurteilen. Das Problem ist, wenn sie den italienischen Gerichten da Recht geben, verurteilen sie eben auch die Kriege der Zukunft. Und das will keiner.
Ist natürlich eine ganz schön diffizile Gemengelage, die es dabei gibt, zumal Vergleiche oder sich eigentlich per se verbieten sollten, Klammer zu, ja, weil, eine ziemlich diffizile Geschichte.
Es geht keinesfalls geht es um Gleichstellungen oder vielleicht auch nicht mal um Vergleiche, aber vom reinen Juristischen geht es darum, dass ein einzelner Bürger oder Bürgerin, dem im Krieg erheblicher Schaden zugefügt wird, dadurch, dass zum Beispiel, in der Vergangenheit waren es halt meist Männer, der Familienernährer getötet wird, das Haus zerbombt wird, die Stallungen abgebrannt und das Vieh getötet und die Familie jahrelang als Bettler leben müssen, dass dieser Schaden wieder gut zu machen ist. Und das gilt auch für Leute, deren Haus aus Versehen angeblich in anderen Ländern der Welt heutzutage zerbombt werden. Wenn dieses Rechtsprinzip sich durchsetzt, dass der Einzelne ein Recht auf Schadenersatz hat, der einzelne Nichtkombatente, also der Bürger, der unter Kriegseinwirkungen erheblichen Schaden erleiden muss, wenn der Recht hat auf Entschädigung, ist das natürlich ein Problem für die zukünftigen Kriege. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass Nazi-Kriegsführung und Kriegsführung anderer Länder das gleiche ist.
Trotzdem, lass uns noch mal ganz kurz auf den Prozess als solchen eingehen. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es auch so um so eine Repressalverbrechen ging, also dass es darum ging, dass die Nazis sich beispielsweise für getötete deutsche Soldaten gerecht haben, indem sie für jeden getöteten Deutschen 10 Zivilisten einfach mal abgeschlachtet haben, ermordet haben. Ganz kurios war, einer der Angeklagten, nämlich ein Herr Engel, der glaube ich so Obersturmbannführer oder irgendeine Position innehatte, der wurde in Deutschland in einem Revisionsverfahren freigesprochen, weil ihm ein gewisser Grausamkeitsparagraf da in die Hände gespielt hat und konnte nachgewiesen werden, dass diese Tat, die er verübt hat, nicht stichhaltig grausam gewesen sein soll, und als Argument dafür galt, dass die nachfolgenden Getöteten noch mit ansehen oder hören konnten, wie der Mensch vor ihnen gerade hingerichtet wird. Das war beispielsweise so ein Argument für so eine Grausamkeit. Es wurde allerdings auch gesagt, dass es zum damaligen Zeit Kriegsgewohnheitsrecht gewesen wäre, diese sogenannte Repressalquote von 1:10 als Vergeltung für Partisanenangriffe anzuwenden. Ist sowas Thema in den jetzigen Prozessen oder sind solche Kriegsgerechtsbarkeiten irgendwie Thema in den jetzigen Prozessen?
Rechtsprechung verändert sich natürlich auch. Also was du gerade nochmal zitiert hast von dem Siegfried Engel, der ist Ende der 90er verurteilt worden, auch schon eben, es war eines der ersten Prozesse, die in diesem Jahrzehnt eben gemacht worden sind. Klar, es geht darum festzulegen, ob eine Tat verjährt ist oder nicht. Es geht nicht immer nur darum festzulegen, ob die Tat durchgeführt wurde, sondern eben auch die Rechtsanwälte spielen dann natürlich sämtliche Karten, die verteidigenden Rechtsanwälte, ob das entsprechende Gericht überhaupt zuständig ist, ob dann nachzuweisen ist, dass der Angeklagte tatsächlich an dem Tag vor so und so vielen Jahrzehnten eigenverantwortlich gehandelt hat und tatsächlich Mörder geworden ist. Und dann geht es natürlich auch darum, ob das nicht doch eventuell schon verjährt ist und so. Und das sind natürlich Diskussionen, die es jedes Mal in diesen Verhandlungen gibt, in diesen Prozessen gibt. Es geht darum, ob nur in Anführungsstrichen Befehle ausgeführt worden sind oder ob es auch einen Entscheidungsspielraum für den Einzelnen gab. Es geht natürlich auch darum, wie weit von Anfang an es gar nicht um tatsächliche damalige Partisanen zum Beispiel Antipartisanenaktionen ging, sondern wie weit es von vornherein in Wirklichkeit ein Angriff gegen die Zivilbevölkerung war. Und auch in den Fällen, die wir jetzt gerade verhandelt werden, geht es nicht direkt um eine sogenannte Strafaktion, weil Partisanen was gemacht haben und dann wurde an dem Ort Zivilisten getötet, sondern ganz im Gegenteil. Es sind Tötungsaktionen, die sich zwar in der gleichen Region abgespielt haben, wie auch Partisanenaktionen in der Region stattgefunden haben, aber nicht direkt in den gleichen Gemeinden an den gleichen Orten. Insofern da also eine Verbindung herzustellen, ist ein bisschen gewagt und denke ich, ist auch nicht die Linie der Verteidigung, sondern die Linie der Verteidigung ist eher immer festzustellen, ob der und der Soldat, der und der Offizier aus der genauen Einheit an dem Tag vor Ort war.
Ja, das werden die Prozesse in Verona hoffentlich in größtmöglichem Maße aufzuklären wissen. Schlimm genug, dass diese Prozesse erst im Jahr 2011 geführt werden und sowohl Angeklagte als auch Opfer, also deren Familien in diesem Falle mal ausgeklammert, ja schon 90 Jahre oder älter mittlerweile sind. Vielen Dank erstmal, Matthias, dass du uns berichtet hast von dem, was gerade in Norditalien an dem Militärgerichtshof in Verona stattfindet. Und beste Grüße nach Reggio Emilia und oder Danke. Bologna, wo auch immer du dich gerade aufhältst.
Ja.
Und auch viel Erfolg für eure Arbeit am Institut Istoreco. Wo sich Menschen befinden, die eben solche Themen auf die Agenda rücken und auch in der Öffentlichkeit publik machen, was sehr wichtig erscheint, meiner Meinung nach.
Wir werden weiterhin dieses Gericht, diese Gerichtsverhandlungen begleiten, Prozessbeobachter als Prozessbeobachter vor Ort sein. Wir haben, was für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich ist, vom italienischen Gericht die Erlaubnis bekommen, zu filmen. Und die Täter waren zwar nicht vor Ort, aber zum Beispiel wie die gerade von dir erwähnten Familienangehörigen der Opfer. Und insofern haben wir einen großen Filmbestand nun, der in unsere Archive hier einfließen kann, über Erzählungen von Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg hier in dieser Region. Insofern ist auch dafür nochmal wichtig, dass da Dokumente produziert werden und für zukünftige Forscher, Forscherinnen, Schulklassen, Unis und so weiter Material besteht, was hieb- und stichfest ist, was in einem Gericht ausgesagt worden ist. Da wird sicherlich nochmal auch in Zukunft oft darauf zurückgegriffen werden. Insofern, wir werden das weiter beobachten. Wir werden versuchen, mit unseren wenigen Mitteln versuchen, auch Öffentlichkeit herzustellen. Wie gesagt, der deutsche Staat ist da mit vor Ort vertreten. Da wird jetzt auch ein Verteidigeranwalt, der noch im Juni reden muss und versuchen wird, da Deutschland rauszukriegen. Und ich kann euch nur einladen, ansonsten über zum Beispiel den Arbeitskreis Distomo oder über eventuell auch über Radio Korax oder wie auch immer Informationen zu kriegen, was da passiert, ob die Deutschen sich da rausziehen können oder ob da nochmal was konkret auch passiert.
Wir werden das Thema auf jeden Fall auf der Agenda behalten. Unter istoreco mit C hinten geschrieben. It findet ihr nähere Informationen. Vielen Dank, Matthias Durchfeld, und beste Grüße in die Emilia. Tschüss.
Bis demnächst.